Ja, für sowas musste der Herr Tönnies 3 Monate zurücktreten. Ne? Ich habe einmal in Prag einen Vortrag gehalten, ging um Kulturanpassung. Und ich habe dieses Lied als Beispiel genommen, weil der Grundaussage dieses Liedes ist, die anderen sind alle komisch und wir sind normal. Meine Haut ist ganz weiß, die Nase mittendrin, als hätten die anderen Kinder die Nase nicht mitten im Gesicht. Haben sie natürlich auch. Und das ist eben, es ging um die Mission, es ging um, eben, die anderen sind komisch und wir sind normal. Aber für die anderen sind wir komisch und sie sind normal. Gut. Wir waren im Hebräerbrief, wie Thorsten gesagt hat, und wir waren bei den Glaubenshelden im Kapitel 11. Ich hatte erst gedacht, wir können das überspringen. Und dann dachte ich, nein, das ist doch gut, dass wir über die Glaubenshelden im Alten Testament uns Gedanken machen, da wir alle so ein bisschen in Bezug auf das Alte Testament, wir Christen sind ein bisschen, wie soll man sagen, unterbelichtet. Entschuldigung. Ich hatte auch manche Gastprediger, ich nenne keine Namen, gebeten, sich in diese Reihe einzuklinken, aber manche taten sich schwer und suchten Zuflucht in dem ersten Vers des 11. Kapitels. Glaube ist die Zuversicht der erhofften Dinge, ein Überzeugtsein von unsichtbaren Sachen. Und so haben wir 3-mal eine Predigt darüber gehört, was der Glaube ist. Also ich hoffe, inzwischen seid ihr alle informiert und ausreichend aufgeklärt, was der Glaube ist. Doch möchte ich denn auf Noah zurückkommen, denn er wurde dann eben übersprungen in dieser Reihe. Noah ist doch interessant. Im 1. Mosebuch bekommt er 4 ganzen Kapitel. Es gibt nur 3 Personen im 1. Mose, die mehr Kapitel bekommen. Das ist Abraham, Jakob und Josef. Und das Thema Noah und die Sintflut wird auch aufgegriffen von unserem Herrn Jesus und auch der Apostel Petrus diesmal 3-mal in seinen Briefen und natürlich auch im Hebräerbrief. Und jetzt schauen wir den Text. Es ist nur ein Vers. Aber ich glaube, wir werden merken, es gibt genug in diesem einen Vers, mindestens für eine Predigt. Man könnte vielleicht mehr draus machen. Aber der liebe Bruder, der darüber predigen sollte, fand das anscheinend nicht aussagereich genug und ging dann wieder auf die Definition des Glaubens zurück. Das ist oft unser Problem heute, dass anstatt die Bibel auszulegen, die Prediger erzählen ihren Gedanken, die vielleicht sehr interessant sind, die oft nicht viel mit dem Text zu tun haben. Da war einer, der sollte über den Text predigen. Bileam stand früh auf und sattelte seinen Esel. Das ist der erste Punkt. Auch schlechte Menschen können gute Eigenschaften haben. Bileam stand früh auf. Vielleicht kam er aus Sachsen-Anhalt. Wenn er an Sachsen-Anhalt vorbeifährt, da steht ein großes Schild am Eingang des Bundeslandes: Sachsen-Anhalt, das Land der Frühaufsteher. Zweiter Punkt, die Kunst der Sattelmachen ist sehr alt. Bileam sattelte seinen Esel. Dritter Punkt, Predigt muss ja 3 Punkte haben, fand er in dem Text nicht. Ja, einige Gedanken über die Frau am Brunnen von Samaria. Okay, Noah wurde aufgeklärt über noch unsichtbaren Ereignisse und im Glauben fertigte er ehrfurchtig eine Arche zur Rettung seines Hauses an. Dadurch verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Ich befürchte, ich habe einen Fehler gemacht. Ne? Da fehlt ein An. Er fertigte ehrfurchtig eine Arche an zur Rettung seines Hauses. Ja. Die Sintflut. Ich danke Thorsten, dass er schon einige Gedanken zu diesem Thema angegeben hat. Manche fragen sich, war die Sintflut weltweit oder war sie lokal? Natürlich viele fragen, ob es überhaupt eine Sintflut gegeben hat. Früher glaubten die Wissenschaftler an Katastrophen. Und dann kam leider ein Landsmann von mir, muss ich zugeben, ein Herr Lyell, der führte in die Wissenschaft der Geologie den Begriff der Uniformitarismus. Das heißt, dass alles, wie Petrus es in seinem zweiten Brief ausdrückt, alles geschieht genauso wie damals wie bei den Vätern. Also es hat überhaupt keine Katastrophen gegeben. Es geht alles so, die gleichen Prozesse, die wir heute beobachten können, haben immer vorgeherrscht in der Natur. Aber eben, da sind, wie Thorsten schon angedeutet hat, einige Tatsachen, die nicht so in dieses Schema passen. Manche glauben aber, es gab eine Flutkatastrophe im Nahen Osten, also aus dem Erdteil, wo die Bibel sich abspielt und wo Noah wahrscheinlich gelebt hat. Und dass zum Beispiel dadurch das Schwarze Meer entstanden ist, habe ich einmal eine Fernsehsendung gesehen, bei Phoenix, glaube ich, war das oder sowas. War das also nur eine örtlich begrenzte Sintflut, eine lokale, ziemlich groß, aber eine lokale Katastrophe? Allerdings steht in der Bibel, alle hohen Berge wurden bedeckt. Und manche sagen, wirklich, war der Mount Everest auch bedeckt? 8000 Meter Tiefe Wasser, ist das möglich? Wo kam das Wasser her? Aber der Kaukasus ist auch in der Gegend, wo Noah gelebt hat und wo die Arche gelandet ist, auf dem Berg Ararat, auch 5000 Meter hoch. War die Menschheit vielleicht damals nicht in der ganzen Welt ausgebreitet, nur dort in der Gegend? Oder war es ein weltweiter Kataklysm? Weil Thorsten hat schon auf die Mythen angespielt. Und tatsächlich, es gibt in der ganzen Welt, in Afrika nicht so sehr, aber in fast allen Ländern, bis in den Amazonasbecken und bis unten in dem Feuerland in Südamerika und in Alaska und in Sibirien und weiß ich wo, die Völker, die Urvölker meistens, haben so Erzählungen von einer Flutkatastrophe, die die ganze Menschheit zerstört hat. Und nur eine Familie hat überlebt. Natürlich, diese Völker glauben alle, sie sind Nachkommen von diesem einen Familien. Da spielen auch Raben eine Rolle, die aus dem Schiff oder Kasten oder was immer war, geschickt wurde, oder eine Taube. Ist sehr interessant, wo kamen all diese Geschichten her? Sind das Erinnerungen einer tatsächlichen Sintflut? Und eben, denn wir haben das mit den geologischen Schichten. Es gibt Leute, die glauben, alle Schichten auf der Erdkruste gehen auf die Sintflut zurück. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen überzogen. Aber es gibt manche Dinge, auch die Mammute. Ich weiß noch, ihr wisst, in Sibirien hat man 50 Millionen tiefgefrorenen Mammuts entdeckt. Die müssen dann also in ein paar Sekunden eingefroren sein. Wie das möglich ist, wissen wir nicht, weil manche, die haben noch Gras im Magen oder sogar im Mund und die waren so gefroren, man kann das Fleisch heute noch essen. Habe noch nie Mammutfleisch geschmeckt, aber nein. Also es hat doch Katastrophen gegeben. Aber die Bibel betont natürlich viel mehr die Bedeutung der Sintflut. Die Tatsache wird vorausgesetzt, die Bedeutung. Noah wurde aufgeklärt über das künftige Ereignis der Flut, die nicht voraussehbar war. Ich weiß nicht, was die Leute nicht gedacht haben, als Noah auf dem trockenen Land anfing, diesen riesen Kasten zu bauen. Es war richtig groß, wie ein Schiff, ein 15.000 Tonnen Schiff. Es war kein Schiff, es war ein Kasten. Es sollte nicht fahren, es sollte nur schwimmen. Danke. Und das ist das Thema von Hebräer 11. Glaube ist der Zuversicht der erhofften Dinge, ein Überzeugtsein von unsichtbaren Sachen. Eben, man konnte die Flut nicht voraussagen oder voraussehen, aber Noah wurde aufgeklärt, Gott hat ihm das gezeigt und es ist dann eingetroffen. Und das gilt natürlich auch für uns Christen. Wir erwarten Dinge, die man heute nicht sehen kann. Wir richten unseren Blick, schreibt Paulus an die Korinther, wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch nicht Entschuldigung, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Die Flut war eine Vollstreckung des göttlichen Urteils über menschliche Gottlosigkeit. Gott verschonte die Welt nicht, schreibt Petrus in seinem zweiten Brief, sondern brachte die Flut über die Welt der Gottlosen. Und ich lese denn ganz kurz aus 1. Mose 6. Der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten, sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Die Menschen waren böse und gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Deshalb sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, denn die Erde ist ihretwegen voller Gewalt. Ich will sie zusammen mit der Erde vernichten. Und die Flut war ein Hinweis und auch eine Parallele zur Wiederkunft unseres Herrn. Genauso wie es damals diese Sintflut gegeben hat und die gottlosen Menschen umkamen, so wird es bei der Wiederkunft unseres Herrn sein. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, auf Gottes Befehl wurde die damalige Welt durch Wasser überflutet. Ebenso wird das gegenwärtige Weltall aufbewahrt gegen das Feuer des Gerichtstages und des Verderbens gottloser Menschen. Die Zeit, die Sintflut kam plötzlich und unerwartet, wie in den Tagen Noahs heißt es, so werden die Tage des Menschensohns sein, wenn er kommt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, hat Jesus gesagt. Und so wird es bei der Wiederkunft unseres Herrn sein, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Über diese Stelle ist unheimlich viel Schwachsinn geredet und geschrieben worden. Sogar in manchen Bibelübersetzungen, in der Neues Leben Bibel heißt, also Jesus hat gesagt, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten. Die Neues Leben Bibel hat daraus gemacht, in den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten. Wie in den Tagen, ja, guck mal, unsere Gesellschaft, wie verdorben, ja, damals war das in Noahs Zeiten so, das zeigt, dass die Wiederkunft des Herrn nah bevorsteht. Habt ihr das schon gehört? Ich habe das x-mal gehört und gelesen. Die Hoffnung für alle hat das besser übersetzt. Damals vor der großen Flut aßen, tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. Das ist, was Jesus meint. Das Leben damals, das ging normal weiter. Die Leute aßen und tranken. Es gab Hochzeiten, Berufsleben und so weiter. Ging alles normal. Und dann plötzlich, ohne Vorwarnung, kam die Sintflut. Und so wird es auch bei der Wiederkunft des Herrn sein. Es wird ein Einbruch in den normalen Lebenslauf und keiner wird es ahnen können. Es gibt natürlich einige Schlaumeier, die sagen, Jesus hat gesagt, von Jahr und Tag wissen wir nicht, Entschuldigung, von Tag und Monat wissen wir nicht, aber das Jahr können wir doch vielleicht erraten. Nein, Jesus hat gesagt, wir wissen es nicht, es wird plötzlich kommen, genauso wie die Sintflut. Nicht nur der Zeitpunkt plötzlich, sondern auch der lange Anlaufzeit. Ich meinte immer, stand in der Bibel, dass Noah 120 Jahre an der Arche gebaut hat, aber ich konnte das nirgendwo finden in der Bibel. Also muss Einbildung gewesen sein. Aber der Bau der Arche, ich nehme an, das hat schon eine Zeit gedauert. Diese Arche war sehr groß. Und die Leute haben sicher gespottet, nicht? Noah, was baust du da? Und dann haben wir bei Henoch vor ein paar Wochen oder Monate gesehen, dass Gott Henoch gezeigt hat, das war der Urgroßvater von Noah, und er lebte 969 Jahre, und Gott hat ihm gezeigt, wenn dein Sohn Methuselah stirbt, dann wird eine Katastrophe kommen. Und Methuselah lebte 969 Jahre, also bald 1000 Jahre zwischen der Ankündigung der Katastrophe des Gerichts an Henoch und die Ankunft der Sintflut. 1000 Jahre fast. Und wir sind beunruhigt, weil es jetzt 2000 Jahre gedauert hat, seitdem Jesus in den Himmel gefahren ist, und er kommt immer noch nicht wieder. Und Petrus sagt ja, ein Tag ist für den Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Es gibt eine lange Anlaufzeit und wir dürfen nicht spekulieren, wann Jesus wiederkommt. Jetzt können wir den Vers wieder anzeigen. Das heißt hier, er verurteilte die Welt. Danke. Noah verurteilte die Welt. Ja, wie hat er denn die Welt verurteilt? Können wir wieder ausmachen? Wenn das geht, danke schön. Ja. Ich glaube, Noah hat die Welt damals verurteilt durch seine Verkündigung. Es heißt im 2. Petrus auch, er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Er hat den Leuten einen Spiegel vorgehalten. Weil ihr so lebt, dann wird Gott diese Flutkatastrophe bringen. Und das Evangelium ist auch eine Ankündigung des Gerichts. Auch das berühmteste Vers im Neuen Testament, Johannes 3,16. Es heißt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Da ist das Gericht und die Verlorenheit sogar zentral im Evangelium mit dabei. Noah hat auch die Welt verurteilt durch seinen Austritt. Der Eintritt in die Arche war für Noah der Austritt aus seiner Gesellschaft. Er sagt, ihr seid alle verdorben und gottlos. Ich trete aus, ich kündige, ich gehe in die Arche. Leider ist ihm keine gefolgt. Und wir Christen, wir kündigen auch unseren Austritt aus der Welt, aus dieser Welt, die gottlos ist. Wie kündigen wir unseren Austritt aus dieser Welt? Durch die Taufe. Ich steige in das Wasser hinein und ich sage, das ist mein Grab. Ich sterbe, ich bin mit euch fertig. Das ist nicht die einzige Bedeutung der Taufe, aber es ist eine Bedeutung davon. Ich gehe in den Tod, ich trete aus. Ich habe mit dieser Gesellschaft nichts mehr zu tun. Und ich steige nachher aus dem Wasser heraus zu einem neuen Leben. Ich habe einmal in Russland eine Taufe erlebt. War sehr schön, waren viele Leute da. Ich weiß nicht, wie viele Leute getauft wurden. Vielleicht ein Dutzend Leute am Fluss. War ein wunderschöner Tag wie heute, aber während der Taufe, und dann haben die russischen Brüder ihre Predigten gehalten, die wurden dann meistens sehr lang. Die fragte mich, warum hast du immer Notizen? Ich sagte, wenn ich nicht so lang werde wie ihr. Und die Wolken kamen immer mehr und immer mehr, und dann war ich dran. Und ich guckte über die Wolken und habe meine Predigt gehalten, eben über den Text. Als die Flut kam, wurden 8 Personen in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser war damals das Gegenstück zum Wasser der Taufe, 1. Petrus 3. Das war mein Predigttext. Und ich hatte gar das Amen gesprochen. Es war schade, die Geschwister hatten so wunderbar ein Picknick vorbereitet. Da öffneten sich die Himmel und wir müssten unter die Bäume uns flüchten und unser Picknick schlecht wie recht da im Schatten der Bäume nehmen. Und nachher hat richtig gegossen. Und dann der Simeon, der Missionsleiter, sagte, Mike, das war dein Wasser. Ja, das Wasser der Sintflut ist wie das Wasser der Taufe. Das Wasser der Sintflut bedeutete den Tod, genauso wie Mose in seinem Körbchen auf dem Nil. Das Wasser des Nils, das Wasser der Sintflut und das Wasser im Taufbecken oder in der Siech bedeutet Tod. Ich ertrinke in dem Wasser. Und doch, durch das Körbchen von Mose und durch die Arche von Noah wurden die Gläubigen gerettet. Und wir sind gerettet natürlich nicht durch das Wasser der Taufe, sondern durch Jesus. Und ich glaube, Noah hat auch die Welt verurteilt durch seinen Lebensstil. Sein Lebensstil war ein Kontrast zu der Gesellschaft damals. Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Er war ein gerechter Mann, untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Petrus schreibt, Gott will, dass ihr durch euer vorbildliches Verhalten alle zum Schweigen bringt, die euch aus Unwissenheit oder Dummheit verleumden. Vielleicht nochmal den Vers nochmal. Er fertigte eine Arche an zur Rettung. Ah doch, das ist der Anne ist doch da am Schluss. Ne? Sehe ich da, ja. Wunderbar. Man kann es da oder da hinstellen. Okay, er fertigte eine Arche an zur Rettung seines Hauses. Das Heil, Dankeschön. Können wir wieder ausmachen? Und er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Noahs Familie wurde durch die Sintflut von der Zerstörung errettet. Und wir werden von der ewigen Verlorenheit auch errettet. Glaubensgerechtigkeit. Er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Aufgrund seines Glaubens ist Noah von Gott gerecht gesprochen, wie auch Abraham und wie auch wir. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, nicht aufgrund etwaiger frommer Leistungen, sondern aufgrund unseres Glaubens allein. Das war eine der vier Schlagwörter der Reformation, sola fide, Glauben allein. Wir hatten jetzt, ist das schon 2 Wochen her? Pastor Henrici hat über Jesus allein. Das war ein zweites Schlagwort der Reformation, solus Christus, Christus allein und durch den Glauben allein. Und es heißt, Noah wurde Erbe der Gerechtigkeit. Otto Michel in seinem Kommentar über den Hebräerbrief schreibt, der Begriff Erbe ist ein eschatologisches Motiv, eine eschatologische Verheißung, ein noch nicht erfülltes Anrecht, ein Hinweis auf zukünftige Herrlichkeit. Wir sind gerecht gesprochen durch den Glauben an Jesus und doch die endgültige Rechtsprechung kommt, wenn wir freigesprochen werden, wenn wir in der Ewigkeit beim Herrn sind. Wir sind noch nicht am Ziel. Auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden, schreibt Paulus an die Römer. Und es heißt im Hebräerbrief, Noah und die anderen, Abraham und so weiter, die haben die Verheißung von Ferne gesehen. Sie sind gottesfürchtig gewesen, sie wurden errettet, aber die endgültige Errettung steht noch aus und das ist bei uns auch so. Die Sintflut war also keine Fabel, keine Legende, sondern eine schreckliche Wirklichkeit, genauso wie Christi Wiederkunft und das jüngste Gericht. Noah ließ sich warnen und handelte in Konsequenz. Die Arche rettete Noah und Jesus rettet uns. Amen.